Wer ist Gott? Wie ist Gott? Ja, Gott ist ewig. Gott ist allgegenwärtig. Gott ist allmächtig. Gott ist allwissend. Gibt es hier jemanden, der das begreift? Ich nicht. Aber es gibt Eigenschaften Gottes, die kommen uns näher. Gott ist liebenswürdig. Gott ist erbarmend. Aber es gibt eine Eigenschaft, die beschreibt etwas in sich selber, in Gott. Der Apostel Paulus schreibt an seinen jungen Mitarbeiter Timotheus im ersten Brief, Kapitel 1, Vers 11, eine Aussage, die viele überraschen wird. Mich hat sie jedenfalls sehr gründlich überrascht, sodass ich mich damit intensiver beschäftigt habe. Da lesen wir, das Evangelium von der Herrlichkeit des seligen Gottes. Ja, hier liegt eine Übersetzungsschwierigkeit vor. Selig, das klingt so fromm, das klingt nach Sterben und Friedhof, aber gemeint ist Leben in der vollsten Schönheit und Erfüllung. Man müsste nämlich übersetzen des glücklichen Gottes. Oh, sagt mancher, Gott ist glücklich. Ja, aber das meint nicht den dicken, grinsenden Buddha, wie das irgendwo dargestellt wird. Das sind alles irrende Vorstellungen. Nein, Gott ist in seinem Wesen glücklich. Das ist ein Zustand absoluter Harmonie, wo kein Missklang ist. Ein Zustand absoluter Vollkommenheit, wo nichts fehlt. Ein absoluter Zustand, wo Liebe sich entfaltet. Und seht, Glück, das ist so ein Begriff, der spricht uns an. Das ist wie durstige Pferde ihren Kopf heben, wenn sie Wasser in der Nähe haben. Wenn wir das Thema Glück hören, dann merken wir auf. Die Werbung missbraucht das ganz gründlich. Den Hausfrauen wird so das neueste Waschmittel verkauft und die Gardinen strahlen wie nie. Uns Männern werden die Autos verkauft, wenn wir den Typ haben, dann sind wir glücklich. Den jungen Leuten wird verkauft, wenn sie die neuesten Klamotten haben, die innen sind, dann sind sie glücklich. Und in allen Bereichen wird suggeriert, wenn du das hast, dann. Ist das nicht eigenartig? Keine Werbung sagt, wenn du unser Produkt kaufst, dann bist du unglücklich. Da weiß jeder, dann ist das Geschäft vorbei. Aber wir sprechen darauf an. Warum? Weil wir Menschen zum Glück hin von dem glücklichen Gott geschaffen worden sind. Gott ist Schöpfer. Und alles, was ist, kommt aus ihm. Alles Gute, Positive, vollkommen Wertvolle, alles das ist aus Gott. Und als Gott Himmel und Erde schuf, da hat er das nicht aus Langeweile getan, weil die Ewigkeit schon so lange dauert und er nicht wusste, was er machen sollte. Nein. Gott hat die Schöpfung geschaffen aus seiner Vollkommenheit des Glücks, der Liebe, die sich ja ausbreiten will. Das ist das Wesen. Und so lesen wir, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. hat das in absoluter Vollkommenheit geschaffen und mit großer Freude dabei und Glück. Als Gott die Energie schuf, die in unvorstellbarem Maß Zeit und Raum füllt, als Gott die Atome schuf, mit Neutronen, Protonen und all die Kernbausteine, die umkreisenden Elektronenhüllen, die nur Physiker beschreiben können, in Formeln, die wir nicht sehen, noch fühlen, noch kaufen können. Da hat das Gott Freude gemacht. Und wisst ihr, was man aus Freude macht? Davon macht man ganz viel. Und das hat Gott wirklich gemacht. Zeit und Raum des Weltalls sind Ausdruck der Schöpferfreude Gottes und seines Glücks. Als Gott die Naturgesetze schuf, in dieser so feinen Abstimmung, wie sie der Zufall niemals hätte produzieren können. Denn dass das alles durch Zufall entstanden ist und aus dem Nichts, spottet jeder menschlichen Vernunft. Schon meine Oma, die nur 4 Winter zur Schule gegangen war, die wusste schon, von nichts kommt nichts. Und dieser Erkenntnissatz ist bis heute nicht überwunden. Nein, Gott schuf aus sich in einer ganz großen Fülle. Nicht nur die Atome, sondern die Elemente, die in der Vielfalt all das, was wir haben an Gestein, Metallen und sonstigen Dingen der Materie haben. Gott schuf das Weltall und Gott schuf die Sonne, Gott schuf die Erde. Und die Erde ist ein besonderes Juwel seiner Freude, seines Glücklichseins, denn hier auf der Erde hat er etwas Einmaliges geschaffen. Leben. Was ist Leben? Frage wird oft gestellt, darüber wird jede Menge gesprochen, dicke Bücher geschrieben und was alles. Aber im Tiefsten weiß keiner, was das ist. Leben ist aus Gott hervorgegangen, in deiner Liebe, in deiner Freude, in deinem Glück. Sonst wäre alles so tote Materie. Aber Leben, 30 Millionen Arten des Vorkommens vom Leben kennt und schätzt man heute in den Naturwissenschaften. In den Bereichen der Pilze, die eine eigene Kategorie bilden, in den Bereichen der Pflanzen, in den Bereichen der Tiere. Schaut euch doch das alles an. In welcher Fülle, in welcher Schönheit, in welcher Harmonie und Abstimmung das alles da ist. Gibt es hier jemand, der wirklich glauben kann, dass das evolutionär aus sich selber entstanden ist? Mir hat das mal jemand gesagt, ich habe meine Hand ausgestreckt, habe gesagt, ich beglückwünsche Sie zu einem so großen Glauben, den habe ich nicht, da habe ich intellektuelle Schwierigkeiten. Der war auf einmal ganz verlegen, dass er als der größte Gläubige dastand, aber so ist es. Nein, Gott schuf das Leben in dieser Vielfalt. Und wenn wir so ein wenig in uns hineinhorchen, dann spricht uns das ja an, die Freude an der Natur, an der Schöpfung, ob es der einfache Grashalm, die Blume, der Baum ist, ob es der Regenwurm ist oder all das ganze Krabbelzeug der Käfer, der Bienen, die Vögel, die Tiere. Wenn ich das alles zusammennehme, dann spüre ich einfach, dahinter steht etwas von einer vollkommenen Fülle der Freude, der Liebe, ja des Glücks. Die Meere wimmeln voll Leben. Auf den Kontinenten gibt es die Lebensarten von den größten, die Giraffen mit dem langen Hals, wo man sich fragt, gibt es so große Pullover, damit der Hals nicht friert, bis hin zu den Elefanten, die ja ein Gedächtnis haben sollen, bis wer weiß hin, und deren Laute zig Kilometer weit zu hören sind, nur wir hören sie nicht, weil wir sind ja schwerhörig, den größten Teil hören wir nicht. Und vieles andere mehr, da können wir nur staunen in all den Bereichen. Die Kolibris, die in der Sekunde einige hundertmal ihre Flügel bewegen. Oder andere Tiere, ob es die großen Adlergeier sind, die in den Aufwinden schweben. Mit alledem, das sind die neuesten Jets, das sind alles primitive Metallgegenstände. Gegenüber diesen Dingen, die alle etwas ausstrahlen. Gott hat das alles geschaffen, nicht aus Verlegenheit und Langeweile. Gott hat das alles nicht geschaffen, weil er sonst nichts zu tun hat, sondern als Ausdruck seines Wesens, seiner Harmonie, seiner Glücklichkeit und Liebe schuf er Himmel und Erde. Und die Erde ganz besonders im Hinblick darauf, denn Gott sprach, nachdem die ganze Schöpfung erschaffen war und Gott sie anschaute, da sagt er was? Es ist gut. Ja, warum sagt Gott das? Er hat sich das angeschaut, er hatte seine Freude dran. Das erfüllt ihn mit Wohlgefallen und Glück. Es ist gut. Und doch hat Gott das alles noch überhöht, indem er sprach, lasset uns Menschen schaffen. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist, die in der Beziehung stehen. Wisst ihr, ohne diese Dreieinigkeit wäre Liebe ja nicht möglich. Einer alleine, wo soll die Liebe hingehen? Aber in dieser Dreierbeziehung, da ist ein Kraftfeld der Liebe, ein Kraftfeld der Energie, ein Kraftfeld all das, was geworden ist. Und da sagt Gott, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Wir sind ein Abbild Gottes. Gott schuf den Menschen aus Freude, nicht damit die Affen hochstehende Verwandte haben. Nein, Gott schuf den Menschen in der Einzigartigkeit, nämlich in der Dreiheit von Leib, Seele und Geist. Gott schuf unseren Leib. Wir lesen, Gott formte den Leib des Menschen aus den Elementen der Erde. Deswegen, ihr Lieben, der erste Mensch, Adam, wird kein Weißer gewesen sein, das wird ein Farbiger gewesen sein, denn weißer Sand hält nicht aneinander. Das nur bei gewissen rassistischen Vorurteilen. Gott formte die Leiblichkeit des Menschen aus den Substanzen der Schöpfung. Aber wenn das nur die Elemente, Phosphor und was es alles gibt, Kohlenstoff, Stickstoff und das ganze Periodensystem der Systeme, ja, dann wären wir ein Denkmal gewesen und dann hätte da ein Denkmal gestanden und das hätte nie ein Abbild Gottes sein können. Gott gab nämlich dieser Schöpfung Leben, weil er Leben ist. Und Adam, das heißt Mensch, wurde der Erste, der Leben aus Gott empfing. Unser Leib ist ein Wunderwerk. Wir tragen in den Zellen die kleinsten Bausteine, den gesamten Bauplan unseres Lebens. Ein Naturwissenschaftler hat das einmal so ausgedrückt, wollten wir den Bauplan total ausdrucken, würde es 30.000 dicke Bände benötigen, um alleine den Bauplan, der in jedem Zellkern vorhanden ist, in den Varianten und Möglichkeiten ausdrucken. Der Zufall lässt grüßen, kann aber nicht, weil es ihn nicht gibt. Gott schuf den Menschen. Und zwar in der Vielfalt, dass nicht einer dem anderen gleicht, aufgrund dieser ungeheuren Vielfalt. Und das lag bereits bei Adam drin. Gott gab ihm die Leiblichkeit der Sinne. Er konnte sehen, weil Gott sieht. Er konnte hören, weil Gott hört. Er konnte fühlen, weil Gott fühlt. Er konnte riechen und schmecken, weil Gott riecht und schmeckt. Das sind alles Hinweise auf diese Vollkommenheit Gottes in einer anderen Dimension. Und so gab Gott dem Menschen all diese Bereiche seines Leibes, die Sinnesorgane. Damit nehmen wir unsere Umwelt wahr. Gott schuf einen Kreislauf, der unser Leben möglich machte, indem wir Sauerstoff aufnehmen, das Blut verteilt diesen Sauerstoff, der vor in der Lunge ausgetauscht wurde, bis in die Zellen, weil dort dann die Prozesse vor sich gehen. All dieses ist ein Wunderwerk ohnegleichen, der nicht vorhandene Zufall lässt wieder grüßen. Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Aber er schuf ihn nicht nur in der Leiblichkeit, er schuf ihn in der Seele. Zur Seele zählen die drei Bereiche: unsere Emotionen, unsere Reflexionen und unsere Aktionen. Unsere Emotionen werden ausgelöst durch unsere Gefühle. Könnt ihr ausprobieren. Fasst mal mit dem heißen Finger auf eine rotglühende Herdplatte. Kommt es zu einer Reaktion? Ganz klar, zu heiß. Wir reagieren. Und so ist das in allem, dass wir über die Sinneswahrnehmungen mit unseren Emotionen reagieren. Und da haben wir eine Spannbreite von himmelhochjauchzend bis zu Tode betrübt. Das hat Gott hineingelegt. Wir haben da nicht Wellenlänge für alle. Nein, Gott hat das so vielfältig gestaltet in diesem Bereich der Emotionen, Situationen gegenüber, Verhältnissen gegenüber, Beziehungen gegenüber und auf allen Feldern. Und wir reflektieren darüber mit unserem Verstand. Gott hat uns unseren Kopf und unser Gehirn gegeben zum Denken. Weil Gott der Allwissende ist, hat er davon eine entscheidende Möglichkeit bei uns hineingelegt. Ihr Lieben, Gott hat uns den Kopf nicht nur als Hutständer und Erwerbsgrundlage für die Friseure gegeben, sondern dass wir denken. Und das ist nicht verboten. Es gibt eine Art verbogenes Christentum, die Denken für gefährlich hält, aber lassen wir den Irrtum. Gott hat dem Menschen das gegeben, zu denken. Wir nutzen nur so wenig davon. Man sagt, dass wir 15 bis 25, 30% der Möglichkeiten nutzen, da ist immer noch so viel da. Und im Grunde genommen, wenn wir das Raumverhältnis nehmen, kommt kein Computer mit, auch kein Quantencomputer und auch nicht, der durch KI-Programme gespeist wird, was Gott ins Gehirn gelegt hat, im Denken. Aber schaut, das wird ergänzt durch unser Agieren, durch unser Wollen. Wir treffen Entscheidungen, wir handeln. Wir sind nicht ein Pilz, der an einem Ort festgepflanzt ist und da bleibt. Wir haben Beine, wir können uns bewegen. Wir haben Hände, mit denen wir handeln. Wir haben einen Mund, wir können sprechen. Unser ganzes Menschsein spielt sich auf der Ebene dieser unserer Seele ab. Ist ja etwas Erstaunliches. Psychologen, Soziologen und sämtliche Logen, die es noch gibt, die rätseln darüber, schreiben dicke Bücher, halten Vorträge. Aber das eigentliche Geheimnis des Menschseins ist damit nicht ergründet. denn wir tragen ein Ewigkeitsmoment in uns und das ist unser Geist. Gott blies dem Menschen seinen Geist ein und er wurde eine lebendige Seele. Dieser Geist des Menschen ist die Fähigkeit, Ewigkeit wahrzunehmen und damit Gemeinschaft mit Gott zu haben, die Grenzen zu sprengen, die wir durch unsere Leiblichkeit haben. Gott schuf für den Menschen einen Garten, das heißt, er pflanzte ihn. Der wurde nicht geschaffen, das war Handarbeit Gottes. Gott war der erste Gärtner. Ich bin da Gott sehr sympathisch, weil ich bin auch gerne im Garten und denke dann über all die Dinge nach. Und als Adam seine Augen aufschlug, da waren zwei Dinge. Ich bin, Gott ist. Ich bin, das ist die Menschwahrnehmung. Aber wenn es nicht weitergeht, dann ist das nur eine halbe Sache. Ich bin. Ja, warum bin ich? Woher komme ich? Wozu bin ich? Wenn nicht die andere Hälfte da ist, Gott ist. Adam kam zum Bewusstsein, ich bin, Gott ist. Und damit war er in die volle Fülle des Glücklichseins Gottes eingetreten in der Gemeinschaft. Und Gott hat ihn nicht auf den Stuhl gesetzt und gesagt, so für den Rest der Ewigkeit darfst du dich darüber freuen, sondern hat gesagt, ich habe einen Garten für dich gepflanzt, in der Mitte eine riesige Quelle. Vier Ströme kamen daraus hervor, um diese Quelle herum, Edelsteine, Gold und all diese Herrlichkeit, die Gott ist, hatte und im Garten Bäume, was hat Gott da alles gepflanzt? Es gibt über 5500 verschiedene Bäume und wer weiß, wie viele Pflanzen. Ich bin ganz neugierig aufs Paradies. Sagt einer, aber ist doch vorbei. Nee, das kommt ja wieder, kommen wir noch drauf. Und dann sagt Gott, Adam, jetzt mach dich dran und erforsche das alles. Gott hat den Menschen nämlich unheilbar neugierig geschaffen, gehört zum Menschsein. Nichts ist so schlimm, als wenn ein Mensch sich für nichts mehr interessieren kann. Da fehlt nur noch eine kleine Stufe und dann sind wir in der allgemeinen Tierwelt. Nein, der Mensch fragt. Und so hat Adam den Tieren Namen gegeben, die Pflanzen Namen gegeben und er kam immer begeistert zurück und erzählte Gott von den Almen. Eines Tages kommt er zurück. Und sein Gesicht ist nicht mehr ganz so strahlend. Lasst mich es menschlich sagen. Gott sagt, Adam, was ist? Herr, ich habe eine Entdeckung gemacht. Die Tiere sind alle zu zweit. Ein Männchen, ein Weibchen. Und ich habe die Entdeckung gemacht, dass dadurch Zeugung und weiteres Leben möglich ist. Und ich bin allein. Ach, sagt Gott, gut, dass du darauf gekommen bist. Wisst ihr, das hat Gott ihm nicht einfach aufs Auge gedrückt, sondern Gott hat dem Menschen dieses Bewusstsein werden lassen. Ich bin zur Gemeinschaft berufen mit Gott und mit mir und meinen Mitmenschen. Und die Bibel sagt, er ließ Gott einen tiefen Schlaf auf ihn fallen. In unserer Bibelübersetzung steht, Gott nahm eine Rippe und schuf die Eva. Nun, dann müsste uns Männern ja eine Rippe fehlen, ob links oder rechts, weiß ich nicht genau. Aber ich habe bei mir nachgezählt, die sind alle da und die anderen können auch nachzählen. Hier hilft uns ein Blick in den hebräischen Text, weil da nur Konsonanten stehen. Die Vokale werden ergänzt und durch Punktation als Lesehilfe soll es zum Verständnis beitragen. Man kann hier genauso lesen, Gott nahm eine Zelle. Und in der Zelle ist der gesamte Bauplan eines Menschen vorhanden. Und da änderte Gott in der DNS- und RNS-Spirale nur die Verteilung der XY-Teile. Und darin unterscheidet sich Mann und Frau und das wirkt sich körperlich im Verhalten und in allem aus. Ja, und als Adam dann zu sich kommt und er die Eva vor sich sieht, da beginnt die Love Story, die erste große Love Story Da ruft er, das ist ja Fleisch von meinem Fleisch und Bein von meinem Bein. Das klingt, als wenn da jemand aus der Metzgerei kommt. Aber das ist wieder das Missverständnis bei den Übersetzungen. Im Hebräischen bedeutet das, die entspricht ja genau mir. Und zwar nicht nur in der Leiblichkeit als Gegenüber, sondern auch in dem Wesen. So verschieden Mann und Frau sind. Sie tragen gemeinsam dieses Merkmal nach dem Bild Gottes geschaffen. Und nun kommt das ganz Große. In der Sexualität hat Gott die Möglichkeit gegeben, der Gemeinschaft im tiefsten Sinn, das ist mehr wie Biologie, neues Leben zu zeugen und weiterzugeben. Wisst ihr, Gott war richtig glücklich über diese beiden. Glaubt ihr nicht? Ihr könnt ihn ja fragen im Himmel. Gott war glücklich. Ja, wenn das so herrlich alles war, warum ist dann die Welt so, wie sie heute ist? Wir suchen zwar alle das Glück, aber wo ist es denn? Wir streben zwar alle danach, ja, aber wo gibt es denn? Zu kaufen nicht. Amazon bietet es auch nicht an. Und selbst die asiatischen Großbilligmärkte haben auch bestenfalls eine glückliche Butterskulptur, mehr nicht. Warum ist das verloren gegangen, das Glück des Menschen aus der Hand des glücklichen Schöpfer Gottes hervorgegangen zu sein? Wisst ihr, Gott hat dem Menschen ja auch noch etwas gegeben, was einzigartig ist. Gott hat ihm nämlich die Möglichkeit geschenkt zu lieben. Lieben kann man nicht, wenn man allein ist. Das ist zwar Selbstliebe, aber hat mit Liebe gar nichts zu tun. Gott gab dem Menschen die Fähigkeit zu lieben und dazu ist ein freier Wille notwendig. Wenn der fehlt, gibt es keine Liebe. Dann sind wir nur programmiert, Marionetten. Der Wille ist aber nur frei, wenn er zwei Möglichkeiten hat, Ja und Nein zu sagen. Und so bestimmte Gott zwei Bäume, den Baum des Lebens, den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und Gott sagt, davon sollt ihr essen, davon nicht. Und daran wird offenbar, ob ihr mich liebt, ob ihr die Gemeinschaft mit mir schätzt und darum gerne euch in dem bewegt, was ich bin. Und in diese Situation hinein kommt der Versucher, Teufel, Belzebub, Luzifer, Lichtträger genannt. Jetzt dürft ihr nicht denken, dass der Teufel mit zwei Hörnern, Pferdefuß, schwarzem Mantel und Schwefelgestank kommt. Nein, Lichtträger. Er kommt zu Adam und Eva und stellt die Frage, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von den Bäumen hier nicht essen? Und dann sagte Eva, das stimmt nicht. Du bist falsch informiert. Wir dürfen von allen essen, nur von dem nicht. Aha, das ist kluge Verkaufstaktik, den Kunden selber drauf kommen zu lassen, was er braucht. Und dann fährt der Versucher fort. Gott meint es gar nicht so gut mit euch. Er behält euch das Höchste bevor, nämlich die Autonomie, selbst zu entscheiden, was gut und böse ist. Aha, das ist die Ursünde, die Urzielverfehlung des Menschen. Und als Adam und Eva sich darauf einließen, weil sie noch reicher werden wollten, wurden sie auf einmal bettelarm und hatten nichts mehr. Ja, und als sie meinten, größere Erfüllung zu finden, da standen sie nackt und bloß da, kleideten sich in ein Blätterkleid selbst gemacht und versteckten sich vor Gott. Das ist wenn der Mensch aus der Bestimmung fällt, die Gott gegeben hat. Das ist Sünde. Und Sünde meint Zielverfehlung auf der Suche nach Ewigkeit. Und wisst ihr, das war nicht nur eine tiefgreifende, tiefgehende negative Erfahrung der Menschen. Gott hat das noch viel tiefer erlebt. Mit dem Sündenfall des Menschen durchzog das Herz des glücklichen Gottes eine tiefe, tiefe Traurigkeit, was aus dem Menschen geworden ist. Und wenn wir den Schöpfungsbericht lesen, dann ruft Gott in den Garten hinein: Adam, Mensch, wo bist du? Das ist der Ruf Gottes durch die gesamte Schöpfung, durch alle Zeiten, zu allen Menschen von damals bis heute. Und seit diesem Verlust ist der Mensch auf der Suche nach Erfüllung und Glück des Lebens. Das ist die Wurzel aller Religionen. Viktor Frankl, der Wiener Religionsphilosoph und Logopäde, hat einmal so treffend gesagt: Der Mensch ist unheilbar religiös, weil er spürt, es muss mehr geben. Aber alle Religionen sind Menschen erdacht, Menschen erfunden und in manchen Teilen sogar noch durch dämonische Lehren verstärkt. Seit der Zeit ist der Mensch auf der Suche nach Glück in der Familie, in der Sexualität, in der Macht, im Reichtum, im Ansehen, in allen Kulturformen, die es gibt, immer wieder mehr, 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 mehr glücklich sein. Die ganze Geschichte der Menschheit ist eine Unglücksgeschichte. Und da hilft auch alle humanistischen Bestrebungen nichts und alles betonen, der Mensch sei edel, hilfreich und gut, frei nach Goethe und was heute alles da angeboten wird. Uralte Irrtümer, die immer wieder neu aufgelegt werden und mit scheinbarem Glanz weitergegeben werden. Nein, weil wir aus der Gemeinschaft mit dem Glück Gottes gefallen sind, ist unser Leben unter dem Gericht Gottes. Denn Gott ist auch absolute Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wie er absolute Liebe, Gnade und Freude und Glück ist. Und so trifft uns das Urteil, und dieses Urteil schmerzt Gott unendlich. Denn er hat uns ja geschaffen zu sich hin. Und dieser Verlust, der geht durch die Ewigkeit, der geht auch durch die gesamte Schöpfung. In Römer 8 lesen wir, die gesamte Schöpfung seufzt und sehnt sich nach der Erlösung, nach der Zielerreichung, der Rückkehr in die Gemeinschaft mit Gott. Und weil Gott so sehr darunter leidet, hat er das Größte gegeben. So groß sein Schöpfungswerk ist, sein Erlösungswerk ist noch größer. Als die Schöpfung entstand, sprach Gott und es wurde. Als es aber darum ging, den Menschen wieder zurückzuholen in die Gemeinschaft mit ihm, da reichte es nicht zu sprechen, sondern da steht, da wurde das Wort Fleisch, da wurde Gottes Sohn Jesus Christus, durch den alles geschaffen worden ist. Er wurde Mensch durch den Heiligen Geist gezeugt in der Jungfrau Maria. Da meinen Leute, intellektuelle Probleme haben zu müssen. Ja, wenn das ein Mensch machen sollte, kann ich das verstehen. Aber für Gott kein Problem. Er hat das geschaffen. Und Jesus kam. Jesus wuchs heran, lebte mitten unter uns, mit allen Elementen der Leiblichkeit, der Seele, Gefühle, Verstand, Wille, all das stellen wir bei ihm fest. Bei ihm aber auch Geist. Und die Verbindung blieb. Ich und der Vater sind eins. Wer mich sieht, sieht den Vater. Da ist Jesus die alles überragende Person. Wisst ihr, nur weil Gott so unendlich groß ist, konnte er sich so unendlich klein machen, in Jesus und zu uns kommen. Und nun beginnt Jesus seine Lehre, seinen Dienst, sein Leben. Und das ist Matthäus, der uns in der Bergpredigt eine Zusammenfassung der Lehre Jesu gibt. Das ist in Galiläa. Das ist ein Berghang nordwestlich von See Genezareth. Bei meiner ersten Israel-Reise habe ich es mir nicht nehmen lassen, dorthin und mich dorthin gesetzt und habe die Bergpredigt noch einmal gelesen. Und wisst ihr, wie diese große Predigt beginnt, von der auch Humanisten, von der auch Poeten und Dichter und Literaten sagen, das ist eines der größten Werke der Weltliteratur. Wisst ihr, womit die beginnt? Matthäus 6, Vers 1 bis 3. Jesus stieg auf einen Berg, die Jünger sammelten sich um ihn und er begann sie zu lehren und ringsum waren Tausende, die mithörten. Da hat Jesus die Akustik eines Berghangs genutzt, damit es weit schallt. Und wisst ihr, mit welchem Wort diese Lehre beginnt? Glückselig sind die Armen im Geiste, denn ihnen gehört der Reichtum Gottes. Und schaut, dieses selig, wie unsere Übersetzung das wiedergeben, das ist unzureichend. Ich übertrage jetzt einmal, man nennt das Paraphrasieren, den Sinn mit erweiterten Worten weitergeben, dann lautet es so: Beneidenswert glücklich die Menschen, die ihre Armut vor Gott erkennen, bekennen, ihnen gehört der ganze Reichtum Gottes. Weil ja Wiederholung die Mutter allen Lehrens ist, noch einmal den Satz, den dürft ihr mitnehmen: Beneidenswert glücklich die Menschen, die ihre Armut vor Gott erkennen und bekennen, denn ihnen gehört der ganze Reichtum Gottes. Jetzt haben wir aber ein Problem. Man müsste meinen, da stürzen sich jetzt alle drauf. Endlich eine Antwort! Ja, eben nicht, weil wir Menschen blind sind für unseren eigenen Zustand, blind sind, dass wir ihn nicht ändern können und blind sind, wo die Lösung ist. Das ist nämlich eine Folge der Sünde, der Zielverfehlung. Uns fehlt die geistlich-göttliche Dimension zu erkennen, wer wir sind, was wir tun und was eigentlich die Lösung ist. Und wenn Gott uns hier nicht in seiner Gnade entgegenkommen würde, hätten wir keine Chance. Da könnten wir einen Intelligenzquotient haben, der weiß, wie hoch ist. Da können wir jahrelang irgendwo meditieren, da können wir alles Mögliche tun, Yoga mit Fasten und Gedächtnisübungen und was alles. Nein, aber es ist der Heilige Geist. Denn die Trinität ist am Wirken, Gott Vater, der Schöpfer, Gott der Sohn, der Erlöser und Gott der Heilige Geist, der diese Dinge vermittelt. Er ist es, der uns zeigt, wer wir und wie wir wirklich vor Gott sind. Ein lieber Amtsbruder von mir und Freund, der schon in der Ewigkeit ist, hat in jungen Jahren in einer Hausversammlung evangelisiert, eine Woche lang. Am ersten Abend war eine alte, ehrwürdige Dame da in der ersten Reihe sitzen. Das war die Großmutter im Hause, gerade sitzen wie ein preußischer Ladestock, wie man so sagt, und hörte sich die Predigt an. Und am Ende ging sie auf den Prediger zu. Mein Freund war ein Vertreter der deutlichen Aussprache und hatte über Sünde, Verlorenheit und die Notwendigkeit der Rettung gepredigt. Und da sagte sie zu ihm: Was denken Sie denn von mir, wer ich bin? Und er hat ihr schlicht ins Gesicht gesagt: Sie sind eine alte, eingebildete Frau und die größte Sünderin, die es gibt. Boah! Das war aber der Hammer. Die rauschte ab die Treppe rauf, oben in ihr Zimmer und tauchte die ganze Woche nicht auf. Am letzten Abend war sie da, aber nicht in der ersten Reihe, in der letzten Reihe. Nicht gerade wie im preußischer Ladestock, sondern zusammengekrümmt, die Hände vors Gesicht und Tränen liefen über ihr Gesicht. Und dann am Ende ging sie nach vorne und sagte zu ihm: Wissen Sie, was ich bin? Ich bin die eingebildetste Frau und die größte Sünderin. Hat Gott Gnade für mich? Und sie durfte das Heil erleben. Wenn der Heilige Geist uns nicht überführt von unserer Schuld und Sünde, dann sind wir der Meinung, ja, mit uns geht das. Das sind all die Nachbarn, die anderen, die haben all die Fehler, wir nicht. Und wenn uns keiner lobt, machen wir das wenigstens selber. Nein, der Heilige Geist überführt uns, wer wir sind, von unserer Zielverfehlung, unserer Schuld und Sünde in Gedanken, Worten und Leben. Und wer immer noch meint, dass er vor Gott bestehen kann, der stelle sich neben die 10 Gebote und nehme mal Maß. Da bleibt nichts mehr. Da sind wir nur noch zwergenhafte Sünder, die in keiner Weise bestehen können. Und wenn das ein Mensch erkennt, seine Armut, und wenn ein Mensch dann sagt: Ich sehne mich aber da heraus. Ich sehne mich nach meiner Bestimmung. Ich sehne mich nach Erfüllung, nach Frieden, nach Freude, nach echtem Glück. Wenn er so kommt, dann öffnet sich die Tür zum Glück. Jesus erzählt die Geschichte zweier Menschen, die den Tempel betreten. Der eine ein super Frommer und er beginnt zu beten: Ich danke dir, Gott, dass ich dies und das tue und nicht wie die anderen bin. Und dann kommt ein anderer, ein Zöllner, der hat nicht nur Trinkgeld genommen, sondern auch Bestechungsgelder und betrogen. Und er wagte nicht nach vorne zu gehen, wagte nicht aufzuschauen, beugte sein Haupt und sagte: Gott, sei mir Sünder gnädig. Und Jesus sagt seinen Zuhörern: Von den beiden ging nur einer wirklich gerechtfertigt und glücklich weg. Der andere, der so reich war, der ging bettelarm. Und Jesus sagt: Wo ein Sünder umkehrt, da ist Freude im Himmel, da ist Glück im Herzen Gottes über einen Menschen, der umkehrt und sagt: Hier bin ich. Wie ist es? Schauen wir doch auf unsere Hände. Was haben wir? Was hast du in deinen Gedanken, um vor Gott bestehen zu können? Was hast du in deinen Worten, die du gesprochen hast, um vor Gott bestehen zu können? Was hast du in den Taten, die du getan hast in deinem Leben bisher, zu bringen, um vor Gott bestehen zu können? Du musst sagen, wie dieser Zöllner: Gott sei mir Sünder gnädig. Und schaut, da beginnt das Glück. Beneidenswert glücklich der Mensch, der seine Armut vor Gott erkennt und bekennt. der zur Wahrhaftigkeit findet, der anderen und sich selber nichts mehr vormacht, der erfährt den Reichtum Gottes. Und wenn wir darauf eingehen, unsere Schuld, unser Versagen, unsere Zielverfehlung, unsere Sünde bekennen, dann bekommen wir Vergebung. Vergebung der Schuld, die nicht mehr Gegenstand der Strafe ist. Dann werden wir gerechtfertigt. Das heißt, Gott sieht uns in der Gerechtigkeit Jesus an, der ja für unsere Schuld gestorben ist. Da ist kein Grund mehr, dass Gericht über uns ergeht, weil Jesus für uns gestorben ist und wir haben das angenommen. Und der erlebt den Reichtum Gottes, dass der Geist Gottes unserem Geist Zeugnis gibt, dass wir Kinder Gottes sind. Und er erlebt, dass Jesus in uns Wohnung macht und wir in ihm. Der erlebt den Reichtum Gottes. Spürst du nicht, dass in deinem Herzen jetzt Saiten anklingen, in deinem Inneren Dinge angesprochen werden, die da sagen, ja, das ist ja am tiefsten, was ich brauche. Ich brauche weder Kirche noch Religion, noch gute Menschenmeinung, noch irgendwas. Ich brauche das Zurückfinden zu dem Ursprung. Und wenn hier heute Menschen sind, die so reagieren, dann darfst du eines wissen, Gott ist darüber unendlich glücklich. Dass kein Zorn mehr, kein Gericht mehr über deine Schuld, sondern da öffnet sich die Liebe Gottes, sein Erbarmen, ja, sein ganzer Reichtum für sie, für dich. Aber es liegt bei dir. Es liegt bei dir. Die Tür zum Glück steht offen, du musst hindurchgehen. Die Hand Gottes ist gefüllt. Du musst sie nur nehmen, streck ihm deine leere Hand entgegen. Ich möchte bitten, dass wir beten. Herr, du bist hier. Vor dir sind wir durchsichtig wie Glas bis in die tiefsten Tiefen unseres Wesens, unserer Persönlichkeit, unserer Vergangenheit, unserer Gegenwart bis in die Zukunft. Aber deine Liebe und dein Erbarmen ist so groß und zugewandt. Und so bete ich, komm Geist Gottes, tu das Werk, das nur du tun kannst. Und nimm alle Blindheit hinweg. Gib Gnade zum Ergreifen der Gnade. Danke, dass du das tust. Und ich möchte fragen, jemand hier, der heute Morgen sein Leben in die Hand Gottes legen möchte und sagen möchte, ich komme, wie ich bin. Ich habe als junger Mann die Großstadt, die Evangelisation mit Billy Graham in Hamburg miterlebt. Und es hat sich mir eingeprägt, wenn am Schluss der Appell war und dann das Lied gesungen wurde, ich komme, wie ich bin. Und die zweite Strophe, du nimmst mich, wie ich bin. 10.000 und mehr füllten das Zelt. Und Menschen kamen aus den Reihen und durften das Heil erleben. Möchtest du kommen, Jesus annehmen? Dann lade ich dich ein. Streck deine Hand aus, deine leeren Hände und sag, Herr, hier bin ich. Du darfst nach vorne kommen und sagen, Herr, hilf mir. Darf ich einladen, die mit leeren Händen kommen wollen, steht auf. Streckt eure Hände Gott entgegen und sagt, Herr, ich nehme. Und wenn Christen hier sind, die so ein, ja, trockenes, dürftiges Christentum leben, vielleicht hast du heute Morgen erkannt, woran das liegt, dann komm auch du. Möchte all die, die möchten, dass Gott ihnen begegnet, aufstehen, ihm ihre Hände entgegenstrecken und sagen, Herr, hier bin ich, komm. Herr, du hast gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht zurückweisen. Du hast fest versprochen, wer seine Schuld und Sünde bekennt, dem wird sie vergeben. Und du hast fest versprochen, dass du uns den Reichtum deiner Gnade schenkst. Und das tust du jetzt. Danke, danke. Se algerio opera coscanci che da stoni nemen ergavatiuri meneti qua prestoris caicari sicara scero precaio. Und der Herr spricht zu dir persönlich, der du Dinge verbergen willst und meinst, niemand weiß es, keiner kennt darum. Gott sagt, ich kenne dich, aber ich rufe dich. Herr, lass das wahr werden. Wer möchte, darf kommen, wir beten weiter.